Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Meine heutige Interviewpartnerin ist im Moment auf der ganzen Welt unterwegs mit einem sehr spannenden Projekt. War zuletzt in den USA, ist jetzt gerade aus der Schweiz gekommen, im Moment gerade in Deutschland, auf dem Sprung schon wieder nach Spanien, um dann nach Indien weiterzureisen. Anastasia Laser. Hallo Anastasia, schön, dass du da bist.
Hallo Sven.
Erzähl mal deine Geschichte. Wieso bist du im Moment so viel unterwegs?
Ja, also ich mache hauptsächlich Kinder- und Jugendhypnose und Sporthypnose. Und mir ist aufgefallen, dass aktuell die Lage, ja, dass viele Eltern zu mir kommen und sagen, ja, es ist momentan sehr schwierig insgesamt bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Es sind Verhaltensauffälligkeiten und viele Probleme aktuell seit der Corona-Pandemie durch die Isolation, und die Kinder kommen irgendwie nicht mehr aus sich raus. Also die sitzen eher zu Hause und da merken die schon eine Veränderung im Verhalten von Kindern, von den Kindern. Und ja, da bin ich so ein bisschen, habe recherchiert, wie ist es eigentlich so, die Datenlage. Ist es mehr geworden, ist es weniger geworden? Und da bin ich auf eine Studie gestoßen, wo dann eben die Anzahl der Depressionen tatsächlich immer gestiegen ist. Und zwar wurde das Alter immer jünger und jünger. Also, und das hat mich dazu bewegt, quasi zu schauen, okay, ist das nur in Deutschland so oder weltweit? Und mache jetzt aktuell eine Weltreise, indem ich dann in verschiedene Länder reise, verschiedene Kulturen kennenlerne und Interviews führe mit Lehrern, Therapeuten und Eltern über die aktuelle Lage von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Genau.
Jetzt ist ja dieses Thema Kinderhypnose und Sporthypnose sind ja zwei so spezielle Bereiche, dass man ja normalerweise erwarten würde, jemand ist entweder auf Kinder spezialisiert oder auf Sportler. Du hast aber von Berufswegen und wegen deiner großen Leidenschaft zum Sport die Möglichkeit, beides zu kombinieren. Erzähl mal gerade, wie du zur Hypnose gekommen bist und wieso du dich gerade für diese beiden Bereiche entschieden hast.
Ja, also ich bin, ich habe in einer Kindertagesstätte gearbeitet, bin als Erzieherin und habe da den Zugang zu den Kindern. Mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und ich komme vom Leistungssport, also ich habe Eiskunstlauf gemacht und bin auch Trainerin noch für Eis- und Rollkunstlauf in zwei Vereinen, genau. Und da hatte ich gedacht, gerade weil auch bei Sportlern, ich meine, Sportler, wenn man im Leistungssport tätig ist, dann fangen die meisten Kinder auch ganz früh an. Von daher kann man das sehr gut kombinieren, die Kinderhypnose und die Sporthypnose. Ja, so bin ich dazu gekommen. Also eigentlich auch aus eigener Erfahrung. Ich wünschte, ich hätte damals einen eigenen Therapeuten in dem beim Leistungssport gehabt. Hatte ich leider nicht. Und merke, was für wundervolle Vorteile eben die Sporthypnose hat. Und wie man eben unter Druck, ganz wichtig, unter Druck abliefert.
Ja. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen diesem klassischen Mentaltraining, das man ja aus dem Sport kennt, und Sporthypnose?
Ja, also die Sporthypnose geht tiefer. Und man kann natürlich Mentaltraining machen, aber ich finde immer, Mentaltraining in der Hypnose ist definitiv effektiver. Vor allen Dingen ist das, man arbeitet mit dem Unterbewusstsein und klar, manche Sportler wissen ganz genau, ja, wenn ich jetzt Angst habe, das bringt mir absolut gar nichts. Aber dann wirklich im Unterbewusstsein daran zu arbeiten, okay, wo liegen eigentlich die Ängste, was ist der Ursprung der Ängste, und da eben durch positive Suggestionen, dass die quasi dann keine Angst mehr haben, sondern eher, okay, verstehen, warum ist jetzt die Angst gekommen und die Angst wirklich auflösen, sodass sie dann frei sind. Gerade bei Verletzungen oder wenn irgendwas wirklich einen Wettkampf total versemmelt, das ist natürlich im Hinterkopf. Und da nochmal neu anzufangen, ist sehr schwierig.
Jetzt hast du am Anfang erzählt, du hast also festgestellt, Thema Kinder und Jugendliche, es gibt immer mehr psychische Erkrankungen, das bestätigen viele Kinder- und Jugendpsychiater ja auch und gibt ja genug Untersuchungen mittlerweile auch dazu.
Genau.
Ich habe während der Corona-Pandemie habe ich meine Statistik gesehen. Es gab mehr Jugendliche im Alter bis 19 Jahren, die sich während der Corona-Pandemie umgebracht haben, als Menschen im Alter von 0 bis 60 Jahren, die an den Folgen der Corona-Krankheit gestorben wären. Und das fand ich schon erschreckend.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben wir ja alle diese Statistiken irgendwie mal mitbekommen. Also jeder, der therapeutisch mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, der hat davon irgendwie gehört. Und ich finde das jetzt großartig, dass du sagst, du möchtest da mehr machen, du möchtest da ein bisschen recherchieren, wie so eine kleine Studie eigentlich auch machen. Wie kam das dazu? Ich meine, also ich stelle mir das jetzt so vor, du machst hauptberuflich, arbeitest du als Erzieherin, beziehungsweise noch als Hypnosetherapeutin. In deiner Freizeit machst du Eiskunstlauf selbst und trainierst andere. Da kauft man nicht einfach ein Ticket und sagt, ich fliege jetzt mal nach Indien und frage die Leute dort, ob die auch diese Probleme haben. Was ist da so die Motivation und wie kommst du auch an deine Gesprächspartner ran?
Also ich habe aufgehört, in der Kita zu arbeiten, habe ja gekündigt und mich tatsächlich selbstständig gemacht als Hypnose-Coach. Mhm. Und ich wollte schon immer mal eine Weltreise machen. Und zwar auch noch vor Corona-Pandemie, nach der Ausbildung, dachte ich, ja, mache ich eine Weltreise. Und es war schon geplant und dann kam die Pandemie und wir mussten alles absagen. Und ich hatte gedacht, okay, nur eine Weltreise jetzt einfach so wäre irgendwie schade. Das müsste man anders nutzen. Und nach der Corona-Pandemie, gerade auch durch verschiedene Zeitungsartikel oder Bücher, die ich gelesen habe, kam eben diese Problematik auf. Und ich dachte, da muss mehr gemacht werden, da muss mehr aufgeklärt werden. Ja, und ich fand es auch für mich selber spannend zu schauen und zu beobachten, wie die jeweiligen Länder damit umgegangen sind und ob tatsächlich wirklich die Problematik quasi in den westlichen Ländern vielleicht anders ist als in den asiatischen Ländern oder in Afrika beispielsweise. Und das fand ich sehr spannend. Und dazu bin ich quasi gekommen, okay, ich verbinde das Ganze. Ich mache die Weltreise mit aber einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Ziel.
Welche Länder hast du bislang schon bereist?
Bislang war ich jetzt in den USA, also da hatte ich viele Destinations, also ich glaube, ich hatte innerhalb von diesem einen Monat 14 Flüge tatsächlich, um überall gewesen zu sein. Kanada, in Vancouver war ich und in Tijuana in Mexiko. Mhm. Natürlich auch dann Afrika, da war ich in also in Kapstadt und in Namibia. Da konnte ich natürlich nicht alle Länder bereisen, leider. Ja, dann geht es demnächst nach Indien. In Europa war ich auch in allen fast Ländern quasi. Also ich war in Spanien, in Frankreich, in Griechenland, Italien. Die skandinavischen Länder, die fehlen mir noch. Genau. Also ich bin noch nicht fertig. Es sind noch ganz viele Länder vor mir. Ich kann ja nicht alle Stück zwar verreisen, beruflich, aber ich hole mir immer so einen Monat raus, okay, und da versuche ich so viel wie möglich da mitzunehmen.
Und arbeitest du dann, wenn du unterwegs bist, online mit Patienten oder wie machst du das dann?
Ja.
Oder ja?
Ich arbeite weiterhin online, definitiv.
Okay. So, und dein Ziel ist jetzt, mit diesen Erkenntnissen was zu machen, ein Buch rausbringen oder das irgendeinem Presseportal zur Verfügung zu stellen oder was ist die Intention dahinter?
Ja, Ziel ist es natürlich, an die Öffentlichkeit damit zu kommen, an die Presse zu gehen, eventuell auch ein Buch zu veröffentlichen. natürlich sehr viel Arbeit. Ich habe ganz viele Notizen, also jeden Tag quasi dokumentiert. Das alles natürlich muss ich dann nacheinander ja, verarbeiten, zu verschriftlichen. Und es wäre schön, dann ein Buch rauszubringen oder wenn es tatsächlich mal an die Presse geht, da vielleicht eine kleine Dokumentation draus zu drehen.
Das klingt fast so, als bräuchtest du ein komplettes Team hinten dran, weißt du? Irgendwie so ein Team, das sich um Sponsoren kümmert, ein Team, das die Kontakte herstellt, dann ein Team, das deine Notizen schon mal voraufarbeitet. Machst du das alles komplett allein oder bist du da in einer kleinen Gruppe unterwegs?
Nee, also ich bin mit meinem Mann unterwegs. Da habe ich natürlich sehr viel Glück, dass er mitkommt, weil gerade alleine in Ländern wie Indien oder Mexiko ist es sehr schwierig zu sein. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Und mit einem Kameramann sozusagen, also der sich um Social Media kümmert, der macht die Aufnahmen. Genau.
Das heißt, man findet jetzt auch schon Material von dir oder einen Blog oder
aktuell nicht, weil ich ich wollte erstmal die Weltreise machen, aber jetzt bin ich am Überlegen, ob ich dann schon natürlich im Vorfeld schon was veröffentliche.
Ja.
Dass die Leute mich auf der Reise quasi begleiten können, dass man da so ein bisschen.
Ich glaube, wenn du tatsächlich vorhast, ein Buch zu schreiben, ich habe übrigens, kann dir da im Nachgang an unser Telefonat gleich einen Kontakt zu einem Verlag herstellen, wenn du möchtest, der dieses Buch garantiert rausbringen wird.
Ja.
Und dann könnte man dieses Material nämlich auch schon im Vorfeld nutzen, um einfach eine große Fangemeinde aufzubauen. Und ich kann dir auch einen Kontakt herstellen zu jemandem, der mit dem Fahrrad ans Nordkap gefahren ist und zurück und das eben auch in Social Media aufbereitet hat, der auch in diesem Verlag, von dem ich jetzt gerade spreche, dieses Buch rausgebracht hat. Und da könntet ihr dann auch mal miteinander sprechen, welche Erfahrungen er gemacht hat, weil er wirklich eine gigantische Leserschaft dadurch gewonnen hat, ne? Und ich meine, das ist ja auf der einen Seite so etwas zu tun und wenn man dann im Hintergrund aber gleich so eine Community aufbauen kann, dann ist es auch möglicherweise leichter, Interviewpartner zu finden vor Ort, die einfach offen sind. Denn wie erlebst du das? Ich meine, du gehst ja nicht einfach jetzt in Vancouver irgendwo an eine Wohnung oder ein Haus und klingelst und sagst, hallo, haben Sie Kinder? Oder ich habe gesehen, hier steht ein Kinderfahrrad. Erzählen Sie mir mal gerade, wie das läuft. Sondern wie sprichst du die Leute an? Wie kommst du an deine Kontakte?
Tatsächlich hatte ich am Anfang auch so ein Hindernis, die Leute überhaupt anzusprechen. Ich dachte, okay, da kommt jetzt ein und fragt gerade über die Erkrankung von die psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen. Ich meine, da ist ja auch nicht jeder zu sprechen. Aber ich muss sagen, da habe ich sehr, sehr tolle Erfahrungen machen können mit Passanten, mit Eltern. Und zwar bin ich dann beispielsweise war ich in New York und dann bin ich auf einen Spielplatz im Central Park hingegangen und habe einfach da die Eltern angesprochen. Und da waren auch Nannies dabei. Und jeder war tatsächlich bereit, ein Interview zu geben. Zwar kurz, nicht alle hatten Zeit, aber jeder war bereit dazu. Ich hatte keine Ablehnung. Was eher schwieriger war, leider, war das Gespräch mit Therapeuten. Und zwar hatte ich die im Vorfeld über die sozialen Medien kontaktiert. Aber viele haben dann auch kurzfristig abgesagt oder da hatte ich so eher die Schwierigkeit mit. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sich Therapeuten, auch Hypnosetherapeuten, Psychotherapeuten bei mir melden würden, um dann eben dort vor Ort ein Interview zu führen.
Ja, also es sind ja viele Podcast-Hörer, die ja auch selbst Ausbildungsinstitute haben und immer mal wieder Leute einladen. Also gerade auch das Ausbildungsinstitut, bei dem du warst, die haben ja auch Kontakte in die USA. Und wer jetzt also diesen Podcast hört und Kontakte im Ausland hat, welchem Land speziell brauchst du Kontakte? Sag nochmal jetzt für die nächsten Reisen. Indien habe ich rausgehört.
Genau, auf jeden Fall Indien. Und vielleicht auch, es geht auch nach Dubai und die, da vielleicht auch Kontakte. Da bin ich auch nochmal im Oktober. Und dann eher Richtung Thailand, Sri Lanka, da bin ich auch noch. Okay. Bali, Indonesien, genau.
Ja, dann wir verlinken ja deine Kontaktdaten in den Shownotes und sagen sie nachher auch nochmal, wo man dich dann finden kann.
Ja.
Dann kann man sich direkt bei dir melden. Wenn du jetzt so deine bisherigen Erfahrungen machst, jetzt ohne schon zu viel zu verraten, weil ja natürlich auch jeder dann später dein Buch kaufen soll, in dem dann die ganzen Ergebnisse drinstehen. Hast du so eine Tendenz, dass du sagst, es gibt tatsächlich Länder, in denen die Jugendlichen irgendwie unbeschadeter raus sind oder wo man, ich sag's mal, vielleicht auch gerade, ich kenne das aus Ghana oder aus, ja, mit Ghana habe ich viel Kontakt, da, ich sag's mal, platt wird einfach nicht so ein Geschiss gemacht mit den Kindern, ja. Also ich habe hier einen Sprachkurs in der Sprache der Ewe und da ist zum Beispiel dieser Satz, er muss streng bestraft werden oder er muss gezüchtigt werden. Das ist ein ganz normaler Wortschatz in der Kindererziehung dort. Und da macht sich auch keiner einen großen Stress, wenn jemand ein Kind verprügelt, weil es zu der dortigen Kultur noch gehört. Ja? Hast du den Eindruck, dass dass andere Kulturen, in denen du jetzt schon warst, dass man da das Gefühl hat, die Jugendlichen sind irgendwie da anders mit umgegangen, weil sie per se nicht so, ja, nicht so, wie soll ich sagen, Helikoptert werden, wie in Deutschland manchmal, oder weil sie einfach andere Probleme auch haben zum Teil?
Ja, definitiv in Afrika habe ich das erlebt, wobei da also letztendlich, jedes Kind möchte Liebe erfahren, möchte Fürsorge erfahren. Und das ist beispielsweise in Afrika, war ein großer Familien, also sind große Familien. Und da ist der Familienzu, also halt etwas stärker als beispielsweise in Amerika, wo ich war. Da haben die Kinder etwas andere Probleme oder Sorgen, und zwar, dass die Eltern gar nicht verfügbar wirklich sind, weil sie sind auf der Arbeit und die Kinder müssen sich viel selber beschäftigen. Und dann kommen noch die sozialen Medien dazu, dass quasi, ich hatte ein Gespräch mit zwei Nannies, daneben saß das Kind und das war am Tablet. Also über das ganze Gespräch hinaus war es am Tablet und war total fokussiert auf dieses Tablet. Und das fand ich so schade. Das ist zum Beispiel in Afrika nicht so gewesen, nicht so stark gewesen, dass da eben ja, die Medienpräsenz nicht so ja, für die Kinder greifbar ist, aufgrund von finanziellen Mitteln oder ja, da sind andere Sorgen. Da ist eher Sorgen, okay, wie kriege ich die Kinder, wie kriegen die Kinder eine gute Schulbildung oder müssen auch früh arbeiten beispielsweise. Und da ist ja auch nicht immer alles so einfach für die Kinder. Ja.
Ja, und trotzdem, also ich habe auch Kinder da erlebt. Wie gesagt, ich habe mitbekommen, wie Kinder wirklich geschlagen wurden und zwar heftig geschlagen wurden, wo ich dann zwischenrein bin und mir jemand gesagt hat, das ist bei uns hier alles normal und die werden da auch nicht traumatisiert, sondern sind morgen wieder ganz normal und wissen trotzdem, dass sie geliebt werden. Was für
Unfassbar.
mich sehr befremdlich war, ja,
Ja.
weil ich, ja, weil ich natürlich ein anderes Gefühl von Erziehung habe. Und dann auch Kinder gesehen, die am Fluss Wasser geholt haben, in Gegenden, wo es kein sauberes Trinkwasser gibt, sondern die vom Fluss das Wasser holen und trotzdem so unfassbar glücklich und zufrieden waren. Ich habe erlebt, wie mein älterer Sohn, der mit war, einer Schule einen Fußball gespendet hat, weil die seit 10 Jahren ein Fußballfeld hatten, aber keinen Fußball mehr. Ein Fußball für eine komplette Schule, der wurde von den Kindern gefeiert wie ein König. Und dann gucke ich mir hier unsere Kinder an, die mittlerweile fragen, was man an Ostern geschenkt bekommt, ja, welche Geschenke man an Ostern bekommt, an einem Feiertag, wo ich früher, was weiß ich, ein Nest mit im Schokoladenhasen und ein paar bunten Eiern bekommen habe, werden jetzt Geschenke wie an Weihnachten erwartet.
Ja, das
Und
stimmt.
an Kindergeburtstagen muss man irgendwelche Indoor-Spielplätze und immer schneller, höher, weiter. Ich habe Kinder erlebt, die auf dem Weg zum Schulweg Stellen kennen, wo sie aufpassen müssen, weil dort Leoparden sind und der Leopard sich durchaus auch mal so ein Schulkind holt und eben nicht die Kinder mit einem SUV bis vor die Schule gefahren werden, so wie bei uns. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen und ich hoffe, dass es noch lange, lange dauert, bis diese Kinder in Kontakt mit den Tablets und Handys kommen oder dass wir irgendwie einen Weg finden, so diese gesunde Lebensweise, die ja vielen Kindern mittlerweile abhanden kommt, wieder bei uns hier zu etablieren. Das ist Also wir müssen nicht zurück in den Dschungel hier, aber es ist trotzdem schon so, wenn ich erlebe, wenn schönes Wetter ist. Und mein Sohn, der ist jetzt in die zweite Klasse, kommt er jetzt nach den Ferien, der Jüngere, und dann von Klassenkameraden die Aussage kommt, lass uns zu mir nach Hause gehen, ein bisschen zocken, wo ich dann denke, was will der bei dem Wetter im Haus? Ne?
Ja.
Ja, also das überrascht mich tatsächlich nicht. Hast du das Gefühl, dass es jetzt in einem Land wie den USA, wenn du da 14 Mal geflogen bist, hast du ja auch unterschiedliche Staaten kennengelernt, und es gibt ja jetzt deutliche Unterschiede zum Beispiel zwischen Kalifornien und Florida oder zwischen Kansas und Nevada beispielsweise. Hast du im Land selbst Unterschiede erlebt?
Ja, ich habe regionale Unterschiede erlebt, aber ich würde sagen, eher zwischen den reicheren Familien und den ärmeren Familien. Und zwar beispielsweise in New York, wie gesagt, im Central Park, da waren sehr viele Nannies. Da waren gar nicht die Eltern mit dabei, sondern Nannies. Und da habe ich mich unterhalten mit einer und da hatte sie gesagt, ja, sie kann sich nicht erinnern, seit 3 Jahren, dass die Eltern mal ihrem Kind zu Abend gegessen haben. Also fand ich sehr, sehr, sehr erschreckend. Und da hat sie auch
Also.
gesagt, quasi die Eltern. Und das Kind sieht die Eltern gar nicht. Und das fand ich sehr traurig. Ja.
Ja, also. Ich kriege das im Moment, ich mache mal einfach so den Bogen, weil das, was du sagst, das ist etwas, was mich wirklich schockiert, weil ich den Eindruck habe, es wird von vielen schon als normal angesehen. Es gibt ja jetzt auch in Deutschland immer mehr Ganztagsschulen, und da frühstücken dann die Kinder auch zusammen. Das heißt, viele Eltern frühstücken morgens nicht mehr mit ihrem Kind, sondern das Kind kriegt eben was mit und frühstückt dann in der Schule mit den anderen Kindern, irgendwann um 10 oder so. Und ich lege immer großen Wert darauf, mit meinem Sohn morgens zu frühstücken, weil ich finde, dass das eine besondere Ruhe in den Tagesstart bringt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit meinem Sohn nicht zusammen essen, sondern eine Nanny, die ich bezahle. Ich meine, es gibt ja Erzieherinnen, das hast du vielleicht in deiner Zeit auch erlebt, die von ihren Kindern, von ihren ja, Kindern, die sie in der Gruppe haben, mit Mama angesprochen werden, weil sie eben zum Teil mehr Wachzeit mit dem Kind verbringen als die eigenen Eltern. Ja. Und was ist für dich da so, wenn du jetzt mit so einem Kind, das okay, mit so einer Familie zu dir, wo sich tatsächlich rausstellt, die Eltern sind beide berufstätig, das Kind ist fremdbetreut, sage ich jetzt einfach mal, tagsüber, und hat irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten, und du merkst einfach, offensichtlich fehlt diesem Kind Zeit mit den Eltern. Ja,
Ja.
wie würdest du so ein Thema lösen?
Ich würde konkrete Zeiten vereinbaren, die fix sind mit dem Kind. Also wenn quasi, dass die Eltern berufstätig sind, dass man kleine Aspekte in den Alltag einbaut, eben wie ein bisschen früher aufstehen, gemeinsam frühstücken oder zu Abend etwas vorlesen, dass man da eine konkrete Zeit hat, wo man tatsächlich mit dem Kind die Zeit verbringt. Und das ist sehr wichtig. Und zwar wie so ein kleines Ritual auch schaffen. Das gibt dem Kind zu einem Ritual
Ja.
Sicherheit. Und natürlich ist es einfacher aufzustehen, das Kind zu packen, in die Kita zu bringen und dann, ja, aber da würde ich tatsächlich lieber ein bisschen früher aufstehen, da die Zeit nutzen oder abends vielleicht keine Fernsehsendung angucken oder eine Netflix-Serie, sondern wirklich mit dem Kind Zeit verbringen, zu sagen, okay, was war denn heute? Das mal vom Alltag erzählt, weil das fehlt auch den Kindern ganz extrem, dass sie sich dann auch wichtig fühlen und dass sie von ihrem Alltag erzählen, dass die Eltern zuhören einfach mal. Und oft bekomme ich das mit oder habe mitbekommen, wie die Eltern dann sagen, okay, mach dies, mach das. Oder nach der Kita, ja, wir fahren jetzt noch irgendwo anders hin. Und diese qualitative Zeit mit den Eltern, die fehlt, finde ich. Und da müsste man konkret, es gibt verschiedene Tools, die man zum Beispiel abends, dass man wirklich sich hinsetzt und fragt, was möchtest du denn heute machen, dass wir zusammen, das Kind entscheidet, was sie dann spielen oder welches Buch es vorgelesen möchte. Ja.
Ja, das ist auch etwas, ne, wenn man dann nach der Schule Ist ja auch in Ganztagsschule oder selbst in der Kita, wenn ein Kind von 8 bis 16 Uhr in der Kita ist, das ist ein kompletter Arbeitstag. Es gibt Erwachsene, die kriegen Burnout nach so einem Tag.
Ja.
Und wenn man dann noch sagt, dass man jetzt noch ein, was weiß ich, einkaufen fährt oder halt so lange, langweilige Erwachsenensachen macht, ne?
Ja.
Manche Eltern können es eben nicht anders machen, aber dass man da vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen eine Ruhe reinbringt. Also nicht von der Schule oder der Kita direkt zum Einkaufen zu hetzen, sondern vielleicht einen kurzen Zwischenstopp irgendwo macht. Im Moment bietet sich das hier an, dass man sagt, man fährt kurz zur Eisdiele, isst da
Genau.
erstmal gemeinsam eine Kugel Eis. Muss ja nicht gleich ein ganzer Eisbecher sein. Und erzählt einfach mal, ja,
Ja.
wie was jeder so erlebt hat. Und danach überlegt man sich gemeinsam, was man einkaufen möchte. Und
Ja.
geht dann eben auch mit Ruhe und so einkaufen, ne? Ja.
Genau.
Und
Ja,
vor
Ruhe ist
allem
immer.
ohne Handy.
Ja.
Ja. Wie wäre das bei Jugendlichen? Viele Eltern kommen ja und sagen, mein Kind ist jetzt in der Pubertät, der will nur noch zocken, der hat gar nicht mitbekommen, dass es eine Corona-Pandemie gab, weil er sowieso nie aus seinem Zimmer rausgegangen ist. Dem geht alles irgendwie links vorbei und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, auch an den Rand zu kommen. Ja? In der Schule läuft es einigermaßen, aber macht nur das Nötigste. Was ist da ein Ansatz?
Ja, da ist es auch so, also bei der Hypnose ist es so, dass das Kind bzw. die Jugendliche das auch möchte. Also wenn Eltern jetzt kommen und sagen, ja, mein Kind, wie gesagt, gibt es ja die Schulleistung fällt ab, er macht nur das Nötigste oder geht nicht mehr raus, ich komme nicht an ihn dran, ist meistens so, dass das Kind oder die Jugendliche sich nicht verstanden fühlt. Und Eltern bewerten sehr schnell und sagen, mein Kind ist so und so und so oder benimmt sich so und so. Und ich glaube, arbeite ich zum Beispiel mit dem Jugendlichen, indem ich ihn frage, okay, was möchte er, wie stellt er sich das alles vor, sein Leben und hör einfach mal zu. Und das ist ganz wichtig. Und in der Hypnose gibt es so ein cooles Tool, wo die Kinder bzw. die Jugendlichen sich vorstellen, wie sie denn in 10 Jahren aussehen, was sie dann machen. Und das ist immer ganz spannend zu beobachten, wie, ja, da merkt man, okay, sie haben eigentlich total viel Potenzial, sie haben ganz viele Wünsche und sehr viel Motivation steckt auch dahinter. Und das versuche ich dann quasi abzuholen und dann in der Hypnose, also natürlich auch mit Suggestionen und dass sie sich das alles ja mal auch vorstellen können und dann eben Ziele vereinbaren, Ziele setzen mit dem Jugendlichen zusammen. Ja.
Und wie bindest du die Eltern mit ein? Weil wir kommen jetzt die Eltern, bringen dir irgendwie das Kind und sagen, hier reparier mal mein Kind. Machst du mit den Eltern dann auch therapeutische Sitzungen? Und wenn ja, wie sieht das dann aus?
Ja, also natürlich ist es wichtig, dass die Eltern mit einbezogen werden. Das erste Gespräch findet auch immer mit den Eltern als erstes statt, bevor der Jugendliche kommt oder das Kind. Da werde ich immer erstmal so ein kleines Vorgespräch mit den Eltern führen. Weil es ist sehr wichtig, nicht, dass die Kinder kommen und dann schon die Mutter sagt, ja, der hat das und das und das Problem. Das ist immer so eine negative Stimmung dann. Sondern das Vorgespräch findet auf jeden Fall mit den Eltern erstmal statt, sodass wenn die mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen kommen, dass ich quasi mich auch nur um das Kind oder den Jugendlichen kümmere und die auch als erstes anspreche. Dann erkläre ich auch ganz viel, wie insgesamt, was Hypnose ist, wie es funktioniert, dass ich eben nicht gegen den Willen des Kindes arbeiten kann oder mache, also nicht möchte, genau. Würde auch nicht funktionieren, genau. Und dann natürlich auch empfehlen, aber meistens stellt sich das so im Gespräch schon raus, dann sagen die Eltern meistens, ja, ich habe früher das und das gemacht oder ja, ich habe die und die Fehler, die habe ich von meinen Eltern und da greife ich ein und sage, ja, da muss man noch mal dran arbeiten. Das ist natürlich auch, wäre sinnvoll, wenn die Eltern auch dann eine Therapie machen würden, beziehungsweise zur Hypnose kommen.
Ja, es gibt ja Therapeuten, also Kinder- und Jugendtherapeuten, die gar nicht mit den Kindern arbeiten, sondern die einfach sagen, eigentlich kommunizieren die Kinder das Problem, das in der Familie besteht, nur nach außen.
Ja, genau.
Und dass man dann mit den Eltern spricht. Ich habe In meiner Hypnosezeit oder in den Jahren, die ich jetzt als Hypnosetherapeut arbeite, sind jetzt auch schon ein paar, habe ich auch oft mit Kindern gearbeitet und ich habe ein ganz spannendes Phänomen festgestellt bei Kindern, die eben, deren Eltern sich haben scheiden lassen, dass die Eltern sehr oft in dem Alter waren, in dem ihre eigenen Kinder waren, als sich deren Eltern haben scheiden lassen. Das heißt, da ist unbewusst wie so ein Programm abgelaufen, dass man als Eltern, wenn ein Kind ein bestimmtes Alter hat, eine Scheidung provozieren muss. Nicht absichtlich, ja, aber sondern so dieser unbewusste Prozess. Da war der Vater 7 und die Mutter war irgendwie auch so in dem Alter, als die Eltern sich getrennt haben. Beides Scheidungskinder treffen sich, heiraten, gründen eine Familie. Und dann fing da unbewusst ein Programm an, dass die, sobald das Kind 5 war, schon darauf hingearbeitet haben, dass die sich trennen, wenn das Kind 7 ist. Und
Wahnsinn.
solche systemischen Aspekte da rauszuarbeiten, das fand ich hochspannend, weil du wirklich gemerkt hast, das Kind macht überhaupt nichts. Ne? Das Kind ist einfach nur da und erlebt einfach, wie die Eltern ihre regressiven Momente erleben. Ne?
Ja.
Ja. Lass uns noch mal so ein bisschen zu deinem zweiten Schwerpunkt gehen, zur Sporthypnose. Du hast erzählt, du bist im Leistungssport, im Eiskunstlauf sehr aktiv, hättest dir früher auch einen Sporthypnotiseur gewünscht. Jetzt hat ja irgendwie jeder Verein hat ja einen Physiotherapeuten, viele haben so einen Mannschaftsarzt und ab einer gewissen, ich sag mal, Leistungsstufe hat man auch Mentaltrainer oder zumindest irgendjemanden, der sich als sowas bezeichnet. Wenn jetzt ein Verein käme, der sagt, wir suchen jemanden, der Sporthypnose macht, dann ist es ja im Grunde ideal, wenn derjenige während dem Training, während des Trainings und auch während der Wettkämpfe direkt vor Ort sein könnte, oder?
Ja, aber es muss nicht unbedingt sein. Also ich arbeite ja mit einigen Sportlern und mir ist es immer wichtig, dass die Sportler das Werkzeug selbst in der Hand haben, dass ich eben nicht unbedingt dabei sein muss, sondern ich setze ihnen quasi so einen Anker, gerade bei Wettkämpfen. Bei Verletzungen ist noch was anderes, da muss ich natürlich dabei sein und aber grundsätzlich jetzt bei Wettkämpfen kann ich ja nicht überall mitreisen. Du kann der Sporthypnotiseur nicht überall quasi mit dabei sein auf den Wettkämpfen. Und da kriegen die Sportler von mir so ein Tool mit, wo sie sich selber quasi, wie sie sich selber helfen können. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass sie eben nicht abhängig sind von einer Person, sondern es selbst in der Hand haben.
Und sind das dann die Sportler selbst, die auf dich zukommen und dich buchen? Oder kommt denn der Verein, der Trainer oder der Manager des Vereins und bucht dich für ein ganzes Team?
Meistens die Sportler selber beziehungsweise die Eltern. Aber auch daraus resultiert dann, dass Vereine dann auf mich zukommen. Also ich hatte jetzt eine Sportlerin und dann wurde ich dann auch, die fand das so toll, dass es dann im Verein erzählt hat und dann kam der Verein auf mich zu. Genau.
Also sind es dann auch eher jüngere Sportler, die du betreust?
Genau.
Und quer durch alle Sparten?
Ja, also vom Eiskunstlauf, Rollkunstlauf oder jetzt vom Fußball, vom Tennis, genau, hatte ich jetzt
Hast
Sportler.
du, wir können es ja hier offen sagen, du hast das Nationalteam der Spanier auf die Europameisterschaft vorbereitet, ne? Die jetzt Europameister geworden sind, hast du es verfolgt?
Ja,
Ja? Also wir
folgt.
sagen nicht, dass du das warst, aber es gibt Menschen, die das vermuten.
Genau.
Wir machen jetzt einfach mal so eine Suggestion auf hier, ne? Und vielleicht möchte ja der DFB die Möglichkeit nutzen, dass der Vertrag zwischen Spanien und dir jetzt ausgelaufen ist und du gerade wieder frei wärst für einen neuen, oder?
Genau, so ungefähr.
Was war denn so das Spektakulärste, das du im Bereich der Sporthypnose mal erlebt hast, Anastasia?
Tatsächlich mit Verletzungen. Und zwar
Okay.
mit Sportler, eine Zeit lang, ja, eine lange Auszeit hatten, ist es sehr schwierig, mental fit zu bleiben. Und zwar viele kommen dann so eine kleine, ja, in so ein Tief rein, weil sie gerade nach einer Verletzung, da normalerweise bestimmt der ganze Tag dreht sich um den Sport. Also von morgens bis abends, dann kommt eine Einheit, nachmittags quasi zwei Einheiten, dann nochmal abends eine Dehnungseinheit. Und auf einmal ist der Tag komplett nicht gefüllt. Einfach, ja, man muss Pause machen. Und da ist ganz wichtig, dass man eben ja die Motivation beibehält und dann guckt, okay, was kann ich denn machen? Und zwar Mentaltraining kann man auch, wenn man verletzt ist, machen und sollte man machen. Und auch diese Visualisierung von den Abläufen, von den Bewegungsabläufen ist ganz, ganz wichtig. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Erfahrung, dass Sportler nach der Verletzung quasi fast auf demselben Level sind wie vor der Verletzung. Also es ist wirklich wenig zurückgegangen. Klar muss die Muskulatur wieder aufgebaut werden, aber trotzdem ist die Regeneration, geht verdammt, also wirklich viel, viel schneller.
Ja, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen zu.
Ja.
Ich meine, dass ich dazu Studien gelesen habe, und zwar aus Reha-Kliniken, wo man Patienten mit Querschnitt auch mit solchen Sachen konfrontiert. Ich hatte einmal, wurde ich als Gasttherapeut an die Klinik in Großrosseln, das ist im Saarland, beordert. Das ist so die Klinik für die hoffnungslosen Fälle. Das sind also wirklich Leute, die so gut wie gar nichts mehr können, weil sie irgendeinen schweren Unfall hatten. Und die sind dann im Grunde auch komplett frei in ihren Therapien. Also die haben mit Homöopathie gearbeitet, die haben Reiki-Leute drin gehabt, die haben sogar mit Drogen experimentiert, ne, also mit nicht ganz so legal LSD und sowas. Und dann hatten sie mich als Hypnosetherapeut mit reingeholt, um bei einem Patienten zu arbeiten, der sich als querschnittsgelähmt gefühlt hat, aber wo eigentlich medizinisch nichts nachweisbar war. Und das war dann hochspannend, was passiert, wenn man ihn dann in Hypnosebewegungen suggerieren oder visualisieren lässt. Ne?
Ja.
Ja, und ich meine, dass es in anderen Bereichen, medizinischen Bereichen auch Studien dazu gibt, wie die Visualisierung bestimmter Körperbewegungen tatsächlich dann auch die entsprechenden Muskelfasern und Nervenimpulse da auslöst. Ich meine, wir kennen das ja auch vom Schlaf. Ne? Wenn man im Schlaf träumt, dass man fällt, dann kommt instinktiv diese Auffangbewegung. Da könnte man ja auch sagen, das Gehirn müsste doch eigentlich wissen, dass es schläft und dass es jetzt gerade keine Realität ist. Aber weil eben das Gehirn nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden kann, deswegen haben wir zum einen ja diese Phänomene in der Hypnose und oder im Traum oder auch wenn man Drogen genommen hat, dass man dann eine andere Wahrnehmung hat. Ne? Ja, sehr spannend. Wie wendest du für dich selbst Hypnose an, so im Alltag?
Zur Entspannung, ganz viel zur Entspannung oder insgesamt, wenn man, wenn man merkt, okay, da kommt eine Erkältung auf mich zu, tatsächlich mache ich da auch eine Hypnose. Und ich habe nämlich auch die Weiterbildung von Hypnozell gemacht. Und es hört sich zwar jetzt komisch an, aber dann rede ich quasi mit meinen eigenen Zellen. Und es hilft tatsächlich. Also ich muss sagen, toi, 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 aber meistens ist der Krankheitsverlauf sehr, sehr, sehr mild oder kommt gar nicht erst wirklich zustande. Also ich war früher wirklich sehr, sehr oft krank. Gerade als ich in der Kita gearbeitet habe und seit der Hypnose wirklich deutlich bergauf. Und klar hat man mal eine Erkältung, aber die ist dann nach ein, zwei Tagen auch wieder weg. Also das muss ich sagen, hilft, da wende ich Hypnose an. Ja.
Ja. Und für deine sportliche Tätigkeit, machst du da noch irgendwas? Oder wenn du jetzt Langstreckenflüge hast, um Jetlag oder so zu reduzieren?
Wobei ich tatsächlich da keine so großen Schwierigkeiten habe. Da kann ich mich sehr gut anpassen. Aber da hilft auch definitiv Hypnose. Gerade beim Rückflug. Beim Hinflug ist nicht so schlimm, aber beim Rückflug, da gerade zum Einschlafen, wenn man eigentlich gar nicht müde ist, um da in den Tagesablauf wieder reinzukommen, dass man eben dann doch früher einschläft und dann den Rhythmus dann wieder hat. Da hilft auf jeden Fall Hypnose. Ja, ja. Und dann an.
Prima. Ja, dann sag mal, wo man dich findet, wenn jetzt der DFB sich bei dir melden möchte, dass er weiß, wo er hinklickt, oder wenn tatsächlich jetzt auch Eltern von Kindern oder Jugendlichen mit dir mal Kontakt aufnehmen wollen und andere Sportler, wo findet man dich im Internet?
Ja, einmal entweder per E-Mail direkt anschreiben, das ist info@laser-hypnose.de, oder auch beispielsweise auf den sozialen Medien, bei Instagram über Hypnose Koblenz oder auf meiner Internetseite Anastasia Laser Hypnose Koblenz. Genau.
Okay, also laser-hypnose.de. Und wenn man dann in Koblenz ist, dann kann man ja auch noch schön im Café Einstein frühstücken gehen und sich das Deutsche Eck angucken.
Genau.
Ja, genau. Prima, Anastasia. Ich finde das großartig, was du machst mit deiner Weltreise, und hoffe, dass viele Zuhörer dir jetzt da auch ein paar Tipps geben, wo du noch Gesprächspartner findest, vielleicht ja auch Lehrer. So können ja auch interessant sein, ne? Lehrer oder Erzieher, die in den jeweiligen Ländern tätig sind. Und ich werde dir gleich im Anschluss noch die Kontaktdaten zu dem Verlag und zu dem anderen Autor herstellen. Jetzt, ich möchte gern als Dankeschön für das Interview und die Bereitschaft und deine Zeit eines meiner Hypnosebücher schenken. Ich sag dir mal, welche es gibt, und dann kannst du sagen, ob was dabei ist, das dich interessiert. Ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Hypnosetherapie Teil 1. Das ist Grundlagen und Technik der Hypnosetherapie. Band 2 ist gerade beim Lektorieren, kommt demnächst raus. Da müsstest du noch ein bisschen drauf warten dann. Da geht es um alle medizinischen und nicht medizinischen Bereiche der Hypnose, angefangen von zahnärztlicher Hypnose über medizinische Hypnose, über forensische Hypnose, Hypnose in der Kirche und was es so alles gibt, Geburtshilfe, Schwangerschaft und sowas. Dann auch ein Buch über Sporthypnose, schneller, höher, weiter mit Sporthypnose. Das Buch Tinnitus mental besiegen, das Buch Die Kraft der Selbsthypnose und das Buch Die Kunst der hypnotischen Kommunikation. War irgendwas dabei?
Ja, also sind alle sehr spannend. Ich würde mich tatsächlich dann für das Letztere entscheiden. Genau.
Hypnotische Kommunikation?
Genau.
Prima. Das packe ich in die Post, klickst dir zu. Und dann bedanke ich mich bei dir. Und als Interviewgast, Anastasia, hast du das letzte Wort.
Vielen Dank. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich tatsächlich einige melden für ein Interview, um dann eben nochmal vielleicht herauszufinden, mehr, also quasi die vielleicht Therapeuten oder Erzieher, um da wirklich ein bisschen ein Fachwissen auch von dem Gegenüber über das Thema Kinder und Jugendliche und den psychischen Erkrankungen. Genau, einfach melden. Ich danke dir.